Niklas.
Ja.
Wenn du einen Suchvogel ausbilden müsstest, für welchen Vogel würdest du dich entscheiden?
Einen Suchvogel?
Ja. Der für dich Sachen sucht. Keine Ahnung, du bist unterwegs, ach schade, Schlüssel verloren und dann di-di-ding. Ich habe noch meinen Suchvogel. Den Keulkraben?
Ja, klar.
Warum?
Sehr, sehr schlaue Vögel, gut trainierbare Vögel. Und ja, ich glaube, mehr muss ich sagen. Die sehen cool aus, sind sehr redefreudig,
okay, das ist auch lustig. Okay, wenn du jetzt nicht lokal gucken müsstest, sondern du würdest, keine Ahnung, auf, von der ganzen Welt hättest du die Entscheidung.
Immer noch der Keulkrabe.
Ach was.
Oder, wie heißen die denn in Neuseeland? Die Keas heißen die, glaube ich. Das sind so Papageien, die in den in Bergen wohnen und alles kaputt machen immer. Die sind auch lustig. Die sind okay, auch sehr, sehr
gut,
schlau.
Die können gut zerstören, aber können die auch gut suchen.
Stimmt. Weil, also, die sind auch sehr schlau. Und da gibt's so Stories, dass die in Restaurants einbrechen und Mülltonnen knacken und sowas, um an Essen zu kommen. Also, die sind schon.
Okay. Ja. Ich habe eine Doku gesehen. Und da ging es unter anderem um den Truthahngreier.
Ah ja, schon gesehen, ja.
Ja, eine Arte-Doku, sehr empfehlenswert. Und der hat wohl doppelt so viele Riechzellen, Gehirn ist viermal so groß und der hat wohl auch riesige Nasenlöcher. Und dann haben die den gezeigt und dann waren das so wirklich, es war wirklich ein Loch.
Ja. Ah, daran habe ich gar nicht gedacht.
Ja, so ein Geier, ne?
Stimmt.
Der muss ja auch.
Ja, an den Geruch habe ich gar nicht so richtig gedacht. Dachte mir so, okay.
Ja.
Ich habe beim Suchen auch, kam ich nicht auf den Link, okay, Geruch spielt eine Rolle, sondern dachte so, suchen, ja, das kann man ja auch gut mit dem Auge. Das können die meisten. Ja, klar.
Geil, ne? Ja, also empfehlenswerte Doku. Ich habe leider den Namen vergessen. Es ging um. Ich weiß nicht, oh mein Gott. Leute, ich war krank. Es tut mir sehr leid. Also ich war krank, bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich krippe hier noch rum. Was ihr vielleicht an meiner lieblichen Stimme erkennen könnt. Es ging, glaube ich, um Raubvögel, Greifvögel. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es ganz weird, weil es ging die ganze Zeit irgendwie, manchmal war da so ein Geier und dann ging es da wieder um so Falken und plötzlich war da so eine Schleiereule und ich hab's nicht so verstanden, aber gut.
Fiebertraum.
Niklas, ich hatte einen Fiebertraum.
Oh.
Das war crazy. Ich habe den Paul die ganze Zeit gefragt, wo Mathilde ist. Und dann hat er gar nicht verstanden, warum ich die ganze Zeit wissen, wo Mathilde ist. Ich so, ja, damit ihr die Maus nicht fängt. Die tötet die ja. Ich habe eine weiße Maus gesehen, Niklas.
Dazu lustige Anekdote. Wir hatten letzte Woche Freitag hier einen Vortrag. Und der war im Kloster Benediktbeuern. Und das ist ein sehr schönes altes Kloster, was richtig viele schöne Locations hat für Vorträge, Fortbildungen und so, was auch sehr modern ist. Aber während ich in dem Vortrag über die Kreuzotter geredet habe, rannte auf einmal eine Maus vor der Bühne entlang.
Frage, Fiebertraum oder Realität?
Also ich war nicht der Einzige, der die Maus gesehen hat. Die erste Reihe hat sie auch gesehen. Und ich fand es sehr lustig.
Ja,
die hinteren Reihen haben es gar nicht verstanden, weil die Maus nicht sehen konnten. Aber deswegen war ich kurz abgelenkt in dem Vortrag.
Alter, stell dir vor,
weil die Maus
da
immer
Vortrag
wieder
gewesen. Ich hätte gedacht, so, geht's jetzt weiter? Oder ist das jetzt wirklich Realität? Ich hätte es ja gar nicht kapiert.
Ja, oder weiß ich nicht, dass ich irgendwas Komisches habe.
Ja gut, aber wenn du Kloster, Aussetzer. Eine Maus, ne, dann, also, ja klar, ja sicher. Aber dass die sich traut, da halt so ganz viele Leute und so, ja hallo, ich bin die gesellschaftsfähige Maus.
Ja, so ganz wollte sie nicht, deswegen, sie ist immer wieder unter die Bühne und wieder raus und wieder rein und wieder raus. Ja,
sehr
das war, ja.
Ja, der Paul hat auf jeden Fall irgendwann mal gesagt, sag mal, wieso fragst du nicht mal nach Exi? Und ich dann total selbstverständlich, ja, die wird die ja nicht töten. Natürlich frage ich nur nach Mathilde. Ja, und ich habe wohl die ganze Zeit gelacht. Das war auch sehr weird. Ja, ich fand wohl irgendwas extrem lustig. Ja. Andere Erfahrung. War schön. Nee, Grippe kann ich, habe ich getestet für euch. Bis auf den Fiebertraum kann ich es nicht empfehlen, aber der Fiebertraum, der war schon anders weird. So, aber heute haben wir ja keinen Fiebertraum. So,
genau.
Du hast uns was Tolles mitgebracht und ich bin so froh, dass du die Folge vorbereitet hast. Ich hätte wirklich, also, naja, mein Grippegehirn lässt es noch nicht zu.
Ja, deswegen machen wir das Ganze ja auch zu zweit. Wir haben uns auch bewusst dagegen entschieden, dass ich die Folge alleine mache, weil ich finde es immer irgendwie doof. Also ich finde Podcasts zu zweit immer angenehmer, auch zum Anhören selber.
Aber du deswegen dürftest auch, ne? Also
das, ja, ich weiß, ne? ich dürfte, aber gut. Die Folge ist so ein bisschen länger, glaube ich, was das Thema angeht. Und deswegen ist, glaube ich, auch für euch entspannter zu zweit. Und hiermit herzlich willkommen zum Rauszeit-Podcast, der Natur-Podcast mit Hund. In Klammern.
Gut, dass du dran denkst, Niklas.
Hatten wir jetzt ein langes Intro, aber jetzt beginnt die Folge.
Jawohl, ich bin gespannt.
Genau. Und zwar, wir versuchen euch immer ein Thema beizubringen, oder meistens, was ihr momentan beobachten könnt, was ihr selber entdecken könnt, auch mit Hund entdecken könnt. Das wird diese Folge nicht so sein. Weil ich habe mich unheimlich schwer damit getan, irgendwelche Tiere zu finden, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt Bock drauf, das vorzubereiten. Das kann man jetzt im Winter super beobachten. Das kann auch jeder beobachten. Deswegen gibt's jetzt eine Folge über Tiere, die man im Winter eigentlich gar nicht sieht oder ja nur sehr wenige Leute sehen können. Und die Rede ist von Amphibien. Was machen Amphibien im Winter? Das ist ein Thema, was ich interessant finde persönlich und vielleicht euch auch interessiert, weil ja, man sieht die nicht, man kriegt die nicht mit und denkt sich, okay, die machen alle dasselbe und sitzen irgendwo vielleicht im Boden unter Laub, wie man das immer so hört, dass das aber gar nicht so einfach ist und auch sehr unterschiedlich sein kann. Ja, da will ich euch heute etwas zu erzählen.
Jawohl.
Jenny, weißt du denn, was Amphibien so im Winter machen? So, hast du da schon mal was zu gehört oder?
Naja, also man muss jetzt dazu sagen, ich hatte dem Niklas vor 2 Wochen, glaube ich, oder letzte Woche, nee, vor 2 Wochen, ich weiß nicht mehr, habe ich dir ein Bild geschickt von, was war das nochmal?
Ein Teichmolch.
Ein Teichmolch, genau. Den hatte wohl ein Freund ausgebuddelt bei Gartenarbeiten. Und der ist da so eingekringelt und dann wusste der nicht, ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe den Teichmolch hier gefunden und dann habe ich dir das Bild geschickt und dann hast du ganz selbstverständlich gesagt, ja, der war wahrscheinlich in der Winterruhe.
Genau.
Deshalb ist das jetzt so ein bisschen Spoiler.
Von Semigut.
Ja. Ja, was machen die? Also du hast es mir ja erzählt dann, ne? Da kann ich ja jetzt.
Genau. Also Amphibien sind wechselwarme Tiere, heißt, ja, sie sind mehr oder weniger von der Umgebungstemperatur, sie leben ja auch im Wasser, eben der Wassertemperatur abhängig, ist ja die Umgebungstemperatur, und halten eine sogenannte Winterstarre. Heißt, die Aktivität wird runtergefahren, Wachstum, Verdauung und so, das wird alles auf ein Minimum runtergefahren. Auch die Herzfrequenz verlangsamt sich, die Atmung findet meist, wird umgestellt. Also Amphibien haben ja auch verschiedene Weisen, Luft oder Sauerstoff aufzunehmen, einmal auch Lungenatmung, aber sie können auch über die Haut eben Sauerstoff aufnehmen und teilweise wird die Lungenatmung wirklich während der Winterstarre komplett eingestellt, sodass nur noch eine Hautatmung stattfindet. Das ist je nach Art unterschiedlich und je nach Überwinterungsstrategie, aber das können wir uns schon mal merken. Amphibien sind sehr inaktiv. Hier gilt die RGT-Regel. Kannst du ja mal kurz erklären.
Oh Gott, AGT-Regel, was war das nochmal?
Naja, es hat was mit Enzymatik und Temperatur zu tun. Ja, also blöd gesagt, an unserem Stoffwechsel sind ja ganz viele Enzyme beteiligt und die sind meist, haben eine Optimaltemperatur, unter der die bestens laufen. Und bei Amphibien ist das so, dass die dann immer weiter runterfallen und diese Enzyme einfach immer inaktiver werden und ja, die Stoffwechselprozesse, die eben in unserem Körper stattfinden, immer langsamer werden. Und bei Amphibien eben so, dass die nur noch auf ein Minimum reduziert sind. Heißt aber im Endeffekt auch, dass Amphibien ganz, also in einer gewissen Zeit vor der Winterruhe auch schon die Nahrungsaufnahme stoppen, dass man eben nichts mehr im Magen oder im Darm hat, bevor es wirklich kalt wird, weil, ja, wenn man nicht mehr verdauen kann, die Enzyme nicht mehr funktionieren, dann verrottet das Ganze im Verdauungstrakt und ist natürlich nicht so gut und führt auch zum Tod, wenn das so wäre. Heißt, ja.
Niklas,
ja.
Hast du dich versprochen?
Kann sein.
Hast du AGT-Riegel gesagt?
Nein, RGT.
Ah, okay, ich habe AGT-Riegel verstanden.
Vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen. Okay. Manchmal
also die Reaktionsgeschwindigkeit, Temperaturregel. Ja.
Ja. Wie gesagt, an diesen ganzen Stoffwechselprozessen sind Enzyme beteiligt und die laufen halt extrem langsam oder ja, funktionieren dann halt nicht mehr so, wie sie funktionieren sollten, wenn sie halt zu kalt sind. Und dementsprechend, ja, muss das Amphib sich vorher gut vorbereiten, heißt, der Darm muss leer sein.
Ein gutes menschliches Beispiel wäre übrigens Fieber.
Ja.
Weil wenn du Fieber, ich glaube ab 42 Grad wäre das oder 43, bin mir nicht mehr sicher, denaturieren die Enzyme. Das ist, könnt ihr euch vorstellen, wie so, wenn ihr Spiegelei zum Beispiel macht, dann seht ihr das in Echtzeit, die Proteine, die denaturieren, also die machen so blopp, blopp, blopp. Und dann wird das Ei klar, wird richtig fest. Und das ist ja ein unumkehrbarer Prozess. Und deswegen ist es auch so schlecht, wenn wir Fieber haben, weil dann kann es halt bei sehr hohen Temperaturen kann es passieren, dass Proteine unwiderrufbar denaturieren. Und das wäre ja schlecht, wenn wir alle Spiegeleier wären. Deswegen ist sehr hohes Fieber auch.
Vor allem, wenn das Gehirn ein Spiegelei wäre.
Ja, deswegen bei hohem Fieber immer ins Krankenhaus. Das ist wirklich eine schwierige Angelegenheit.
Genau. Das ist genau das Gegenteil quasi. Zu hohe Temperaturen, da sind es halt zu niedrige Temperaturen, aber Amphibien sind keine Säugetiere. Es funktioniert dann nochmal anders, weil es halt eben wechselwarme Tiere sind und eben auch angepasst sind dann an die Kälte. Wie gesagt, Verdauung funktioniert dann nicht mehr. Die Niere funktioniert dann nicht mehr so, also die Nieren, die Harnproduktion und die Filtration quasi wird ja gedrosselt bis eingestellt und Stickstoffprodukte.
Das heißt, die müssen kein Pipi mehr machen?
Nee, sie machen ja eh nicht. Es funktioniert ja anders bei denen als bei uns. Und Stickstoffprodukte werden eben anders eingelagert, zum Beispiel als Harnstoff, der dann auch als Frostschutzmittel dienen kann. Da komme ich gleich ein bisschen zu. Und genau, also es wird alles immer weiter runtergefahren auf Wachstumshormone oder eben Schilddrüsenhormone, die für die Metamorphose notwendig sind, sind im Winter halt stark reduziert. Also, ne, heißt, wenn Tiere dann noch als Larvenstadium existieren, wird da die Metamorphose nicht weiter fortgesetzt. Und genau, deswegen, die Tiere sind auf einer Temperatur, die sehr niedrig ist und da passiert relativ wenig im Körper drin. Ja. Das erstmal so zu den Basics, was so der Organismus als was bei Amphibien der Organismus so im Winter treibt, nämlich gar nicht. Da passiert nicht viel. Deswegen ist das für die auch wichtig, dass die Temperaturen halt nicht so hoch und runter gehen, weil klar, wenn die Temperaturen dann wieder hoch sind, dann geht das Ganze wieder los. Dann wird das Ganze wieder hochgefahren. Man frisst eventuell, weil man denkt, okay, jetzt ist es warm. Deswegen ist das mit diesen wechselnden Wintern immer ein bisschen die Frage, ob das so gesund ist oder nicht.
Wie ist das denn, Niklas, ich bin immer noch bei der RGT-Regel, sorry.
Ja.
Wir sind ja gleich warm. So.
Ja.
Das heißt, wir, also unsere Hauptaufgabe am Tag, wofür wir auch wirklich viel Energie bereitstellen müssen, was auch merken wir in Zeiten, wenn wir krank sind, ist ja, dass wir die Temperatur in einem krassen Optimum halten müssen. Also ja. Es ist ja wirklich ein ganz, ganz geringer, ein ganz geringer Raum. Also weiß ich nicht, ab 37,8, also 0,8 mehr haben wir schon irgendwie erhöhte Temperatur und dann bald schon Fieber. Mhm. Und so auch ganz schnell schon Unterkühlung. Das heißt, wir sind ja in einem sehr, sehr geringen Optimum.
Ja.
Wie ist es denn dann? Weil wir haben ja da dieses Gleichwarme. Und wie ist das denn dann bei den Wechselwarmen so mit RGT-Regel, wenn die ja auch abhängig sind von der Außentemperatur? Da greift das ja alles, ist ja alles ein bisschen anders.
Das ist alles ein bisschen anders, genau. Also bei Reptilien zum Beispiel ist das ja bekannt, die legen sich halt in die Sonne, ne? Also die versuchen auch auf Optimaltemperatur zu bekommen. Die haben da auch ein Gespür für, heißt also, die versuchen immer auch ihre Optimaltemperatur zu erreichen.
Und da will ich hin. Wie ist das mit dem Gespür? Also das muss ja, also Gespür klingt ja sehr nach Bauchgefühl, aber ich glaube schon, dass das auch körperliche Prozesse irgendwie steuern.
Also
wie wird das
muss
denn
es da? Ja. Also
das ist ja dann quasi ein permanenter Abgleich mit der Umgebung. Das ist ja super anstrengend.
Ja. Ja, ist es.
Das ist ja sau anstrengend.
Bei Amphibien ist das natürlich so, dass, also A, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber Amphibien machen das ja zum Beispiel nicht. Ich nehme an, dass die das nicht so exakt halten müssen wie wir zum Beispiel.
Das heißt, das Optimum ist bei denen dann natürlich weiter gefächert.
Genau, also ein Optimum ist ja immer eine Sache. Aber das kann man ja auch breiter streuen, in der, also die Kurve, in der die Enzyme gut funktionieren. Es muss ja nicht immer auch das Optimum sein, aber gut funktionieren ist einfach, müsste breiter bei denen sein,
ja,
rein logisch
Fall,
gesehen,
ja.
Weil sonst, gerade guck mal an, so eine Kreuzotter, ne? Also die turnt ab echt niedrigen Temperaturen schon rum, kann sich aber auch bei 30 Grad in der Sonne legen, mal kurz. Das machen die dann aber auch wirklich nur kurz, um so einen Peak zu bekommen. Also das ist ja sehr unterschiedlich. Und man darf, glaube ich, nicht vergessen, hier den Begriff Mikrohabitat mit reinzunehmen. Heißt, ja, wir haben ja relativ hohe Schwankungen so in der Lufttemperatur und so. Aber auf einer kleinen Skala, heißt wirklich im Gebüsch und so, sind die Schwankungen meistens gar nicht so groß wie weiter über der Oberfläche. Also das kann man auch noch mal dazu sagen, gerade im Boden, wo Reptilien, Amphibien ja doch relativ viel Zeit drin verbringen, sind die Temperaturen deutlich konstanter als in der Luft. So, das muss man auch noch dazu sagen.
Richtig.
Genau.
Ja, kurzer Exkurs.
Kurzer Exkurs, aber gehört ja auch mit dazu.
Ja.
So, jetzt gibt es verschiedene Strategien, die sich unsere Amphibien ausgedacht haben, um überwintern zu können. Dazu habe ich das Ganze mal in so 4 Kategorien eingeteilt.
Ah, ich liebe Kategorien.
Und,
ach, Muster, toll.
Die erste Kategorie ist Strategie überwintern im Wasser. Da gibt es 2 Unterpunkte. Also es sind eigentlich 2 Überkategorien und jeweils 2 Unterpunkte.
Lass mich raten.
Ja.
Fließgewässer, Stillgewässer?
Nee.
Ah, verdammt.
Überwinterung, also der erste Punkt ist Überwinterung im Wasser als Larve.
Ah, okay.
Und da sind wir tatsächlich so ein bisschen bei der Trennung zwischen Still- und Fließgewässer, wobei auch nicht ganz, denn je nach Art kommt das häufiger oder weniger häufig vor. Also es gibt einige Molchlarven zum Beispiel, die als Larvenstadium überwintern, zum Beispiel der Bergmolch. Kammmolche zum Beispiel machen das sehr, sehr selten. Also das machen die irgendwie weniger häufig. Gibt's Einzelbeispiele und andere Unterarten des Kammmolchs machen das auch regelmäßig. Aber beim Bergmolch ist das wirklich recht häufig. Habe ich selber schon fotografiert auch, dass Larven, die dann auch schon recht groß sind, überwintern. Und dann erst im Folgejahr, wenn dann die Temperaturen wieder steigen, zum fertigen Bergmolch werden. Ein Beispiel kennst du auch ziemlich gut, was als Larve gern mal überwintert. Haben wir früher ganz viel gesucht.
Frösche.
Nee.
Kröten.
Nee. Art. Haben wir immer gesucht.
Salamander.
Ja, Feuersalamander.
Das ist ich dachte auch, gerade, haben wir früher immer gesucht. Und ich bin zurück in meine Kindheit, wo wir manchmal
so,
Froschleich gesammelt haben, damit der nicht austrocknete, den Pfütz. Ich war ein bisschen weiter zurück. Ja, wir haben Salamander gesucht.
Genau, also es geht um Feuersalamander. Je nach Region ist das auch so, dass Feuersalamander recht häufig, also als Larvenstadium überwintern können. Achtung, natürlich sind dann die adulten Tiere, also bei den meisten oder bei allen dieser Beispiele, die als Larve überwintern, überwintern die adulten Tiere auch an Land oder im Wasser. Aber es gibt da eben Larvenstadien bei den Arten, die im Wasser überwintern, bevor sie überhaupt an Land gehen, beziehungsweise die Metamorphose abschließen. Und wie gesagt, Bergmolch macht das sehr regelmäßig. Der Feuersalamander macht das zum Beispiel in NRW sehr regelmäßig. Da ist so eine Herbstlarvenablage in manchen Regionen fast schon die Regel. Hier in Bayern ist das anders. Da ist eine Herbstlarvenablage recht selten. Passiert aber durchaus auch. Haben wir ja jetzt auch, als ihr hier wart, gesehen. In der einen Quelle waren eben Feuersalamanderlarven. Mhm. Ist aber, wie gesagt, sehr ungewöhnlich hier bei uns. Und in NRW eben normaler zum Beispiel.
Stimmt.
Und
da hast du doch gesagt, hey, dass das bei euch so selten ist. Und bei uns ist das ja voll Standard.
Ist normal, ja, ja.
Weil
aber
es bei
ist
euch
auch zum Beispiel
ist?
So, ich nehme an, dass das, weil das bei uns kälter ist, die das einfach seltener machen. Weil es ist schon auch so, dass hier die Bäche auch mal, je nachdem, durchfrieren können. Das passiert auch, also oder sehr stark einfrieren. Also und ich glaube, da ist halt die Überlebenschance eher gering.
Das heißt, je nach Region haben die auch andere Überlebensstrategien, oder was?
Ja.
Ja, crazy.
Das ist ja normal. Das ist ja bei vielen Arten so. Also, wenn Feuersalamander in Spanien zum Beispiel, ist das so, dass die hauptsächlich im Winterhalbjahr überhaupt aktiv sind und im Sommer eine Sommerruhe machen. Also, sehr unterschiedlich.
Verrückt.
Und eine Art, ich sprach gerade von Einfrieren und so und Durchfrieren, eine Art, die das scheinbar sehr, sehr gut wegstecken kann, sind die Kaulquappen von Geburtshelferkröten. Die überwintern nämlich auch sehr gerne. Und
hat das
da
mit
gibt
den
es
zu tun?
Naja, die leben ja auch gerne mal in Bächen, also in Fließgewässern, so Kolken von Fließgewässern oder auch in kleineren Gewässern, je nachdem wo. Und da gibt es tatsächlich Beispiele, wo die Kaulquappen auch mal festgefroren sind im Fließgewässer und das überlebt haben. Also es ist ziemlich erstaunlich.
Gelbauchunken gesagt, ne?
Nee, Geburtshelferkröten. Geburtshelferkröten,
Okay,
was war
Gelbauchunke, okay.
Genau, also es ist, die Larven können echt einiges wegstecken teilweise und ich war auch erstaunt, gerade bei der Geburtshelferkröte, weil da gibt es auch ein Bild von, hätte ich auch gerne im Archiv, von dieser festgefrorenen Larve im Eis. Schon cool. Also,
ah, guck mal, neues Ziel definiert.
Ja, wir haben ja leider keine Geburtshelferkröten weit und breit, sonst wäre das ein bisschen.
Musst du wohl nach NRW kommen.
Ja. Frankreich ist näher, Schweiz ist näher.
Come on.
Naja, genau. Wir haben zwei Unterpunkte bei der Überwinterung im Wasser. Jetzt haben wir von Larven gesprochen. Natürlich gibt es auch erwachsene Amphibien, die gerne mal im Gewässer überwintern. Kammorch habe ich eben schon mal angesprochen. Da ist es tatsächlich so, dass die adulten Tiere im Gegensatz zu der Larve ganz gerne mal im Gewässer überwintern. Da wohl hauptsächlich die Männchen. Kannst du dir vorstellen, warum?
Nee, keine Ahnung.
Naja, wenn du früh im Laichgewässer.
Ich frage mich, wo sind dann die Weibchen dann?
Das erzähle ich gleich. Okay. Aber es ist so, dass da der Vorteil für die Männchen ist, du hast im Wasser zwar ein gewisses Risiko zu sterben, bist aber auch sehr früh im Laichgewässer. Heißt, sobald die Weibchen dann auch ins Gewässer kommen, bist du der Erste, der mit von der Partie ist und kannst eventuell als Erstes dein Erbgut weitergeben.
Auch wieder ein Trade-off.
Genau. Ja. Und da sind wir nämlich beim Problem bei der Überwinterung im Wasser als adultes Tier oder beziehungsweise allgemein als Amphib. Was ist, wir haben jetzt dieses Jahr einen relativ strengen Winter. Hier sind die Gewässer eigentlich durchgängig.
Winter, wir kennen es.
Ja, genau, aber für heutige Verhältnisse ist es eigentlich eher ein strenger Winter und früher war das natürlich noch doller. Und ja, wenn das Gewässer jetzt dauerhaft eingefroren ist im Winter, was kann da nicht passieren? Was normalerweise im Stillgewässer im Winter oder eher, also im klassischen Modell ist meistens im Herbst und im Frühjahr, was so der Fall ist.
Da kann es nicht reinregnen.
Ja, also es kann nicht reinregnen, aber wenn es friert, sollte es eher schneien. Aber die Sache ist auch, normalerweise findet ja eine gewisse Durchmischung der Schichten statt. Aha. Gerade so, es wird immer lehrbuchmäßig im Frühjahr und im Herbst
so gesagt.
Ja, das
war so gesagt,
aber,
da kann halt keine stattfinden.
Der Sauerstoff Austausch kann nicht stattfinden. Ja. Heißt, gerade in Gewässern, wo viele Verfäulnisprozesse stattfinden, passiert es eben schon, dass die Tiere unter der Eisschicht ersticken könnten.
Ui, nein, das mögen wir nicht.
Nee, aber da gibt es wirklich eindrucksvolle Bilder.
Nein,
gibt es nicht. Jemand mal aus Rumänien geschickt.
Buh.
Von wirklich eimerweisen toten Molchen,
nein,
die in Gewässern gestorben sind, weil die halt zugefroren waren. Also es ist ein
jetzt
Trade-off.
Jetzt diesen Winter oder was?
Nein, nein, das ist diesen schwarz-weiß noch die Bilder. Also es ist schon älter. Aber
das ist ein richtiger Trade-off, Alter.
Das ist ein sehr starker Trade-off.
Also,
weil, also A, kann man natürlich sagen, okay.
Das ist ja schon kein Trade-off mehr, das ist ja schon dumm.
Ja, aber.
Ja, wenn du tot bist,
sagen,
kannst du deine Gene auch nicht.
Wenn es funktioniert, ist es ja gut, ne? Und wir haben ja in NRW, jetzt kannst du wirklich an einem Finger anzählen normalerweise, wie lange die Teiche zugefroren sind.
Aber
also
wir hatten ja schon
Regionen
festgestellt, je nach Region sind die unterschiedliche Strategien.
Ja, genau. Also deswegen ist alles ein Trade-off. Wie kann man dem vielleicht aus dem Weg gehen? Indem man Fließgewässer überwintert.
Ja, das stimmt.
Da ist es ja meistens schon eher so, dass die schon sehr selten zufrieren. Ja. Und Seefrösche zum Beispiel überwintern ganz gerne mal in größeren Stillgewässern, aber eben auch in größeren Fließgewässern unten im Schlamm. Und da hat man natürlich eine relativ geringe Chance einzufrieren. Klar, man könnte, wenn die Fische wieder langsam anfangen zu fressen, gefressen werden von einem Fisch. Das kann sein. Aber wenn man im Schlamm versteckt ist, hat man natürlich den Vorteil, dass ja in einem Fließgewässer Sauerstoff ausgehen ist.
Ja,
das höchst unwahrscheinlich. Und dementsprechend hat man als Seefrosch dann doch eher einen Vorteil, wenn man im Gewässer überwintert. Genau, du hast eben schon gefragt, was ist denn die Alternative? Wo sind die Kammorchweibchen?
Ja.
War so ein bisschen die Frage. Natürlich gibt's noch die andere Variante, die man überwintert an Land. So.
Niklas, ich habe eine richtig blöde Frage.
Ja, ist okay, es gibt keine blöden Fragen.
Schon. Sind wir uns einig, die gibt es. Das ist eine richtig dumme Frage. Du hast ja gesagt, die überwintern im Wasser, ne? Und es gibt ja auch Tiere, die sind ja auch immer im Wasser. Fische zum Beispiel.
Ja.
Wie machen, okay, ich habe sie mir schon beantwortet.
Ja.
Ja, schon selber beantwortet. Vielleicht nehme ich euch trotzdem mal mit. Wenn wir lange in der Badewanne sind oder lange im Wasser, dann kriegen wir so schrumpelige Haut. Wie kriegen die das hin, dass die halt noch eine straffe Haut bekommen? Keine schrumpelige Haut. Also wenn mein Grippegehirn mich jetzt nicht täuscht, hat das ja mit Osmose zu tun, weswegen wir schrumpelige Haut bekommen. Und die Regulation bei Tieren, die dauerhaft im Wasser sind,
ist eine andere.
Ist eine andere. So, das ist jetzt meine Erklärung dafür. Dementsprechend.
Ist das so? Ist das wegen Osmose?
Ja, also doch, oder? Warte.
Keine
Erzähl
Ahnung.
Mal weiter. Ich google mal gerade. Muss ja.
Okay. Wir klären das jetzt noch mal hinter den Kulissen. Was euch schrumpelige Haut macht. Genau. Ich sprach davon, Überwinterung an Land. Das ist die andere große Taktik. Bei Amphibien. Stimmt so.
Ja, stimmt so. Und bei Meerwasser zum Beispiel ist der Effekt geringer, weil ja außen schon mehr Salz vorhanden ist.
Ja. Aha.
Tada.
Okay. Ja, die regulieren ihre Osmose. Ja. Ganz anders, da können wir auch noch mal eine Folge drüber machen.
Also noch mal ganz kurz,
das machen.
Der Salzgehalt im Körper ist höher als im Badewasser und strömt das Wasser in die Hautzellen, will eben, ne, der Körper wieder ausgleichen. Es passiert Osmose, es gibt einen Konzentrationsunterschied und deswegen bekommen wir schrumpelige Haut. Und im Meerwasser ist der Effekt geringer, weil der Salzgehalt außen schon höher ist als im Badewasser. So. Tada!
Hätte man das auch aufgelöst.
Genau. Ja, und dann müssen die halt einfach eine andere Regulierung haben, ne? Logischerweise.
Ja.
Ja. Schön. Gut. Weiter geht's.
Weiter geht's.
Ich bin jetzt zuständig für die blöden Fragen.
Überwinterung an Land. Da gibt's auch zwei Bereiche, die ich getrennt habe. Und der eine Bereich ist Überwinterung im frostfreien Bereich.
Moment, was? Überwinterung an Land sind wir jetzt?
Genau. Ja. Mhm. Und die Lösung ist bei einem wechselwarmen Tier, sollte immer sein eigentlich Überwinterung im frostfreien Bereich, weil was passiert, wenn ich meine Körpertemperatur unter Null ist und ich gefriere, dann sollte ich theoretisch sterben.
Theoretisch ja, es sei denn, du hast Frostschutzmittel integriert.
Genau, dazu kommen wir dann später.
Mm. Es gibt noch eine Strategie.
In der zweiten Kategorie, genau.
Meine Güte.
Aber bei unseren heimischen Amphibien ist das so, die Überwinterung an Land, also die haben auch, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, zum Beispiel Harnstoff als eine Art Frostschutzmittel, heißt schützt einfach die körpereigenen Zellen vor zu niedrigen Temperaturen ein Stück weit. Und ja, in der Regel versuchen unsere heimischen Amphibien, die an Land überwintern, Frost zu meiden, weil sie das eben nicht abkönnen, wenn sie durchfrieren.
Ja.
Wie machen sie das? Beim Kammmolch, weil du eben so schön gefragt hast, wo überwintert der so? Das ist sehr unterschiedlich. Es kann im Schlamm sein, also gerade so leere Teiche oder so Schlammsuhlen, da kann das sein, dass der sich einfach im Schlamm vergräbt. Allerdings auch natürlich unter Steinen, in Höhlen, unter Baumwurzeln, Mauerwerke, Steinhaufen, große Steine.
Das heißt, bei der Gartenarbeit kann man genau, da mal
das heißt bei der Garten. Genau. Mhm. Und die überwintern teilweise gar nicht so tief, also es kann sein, dass man, wenn man einen Stein im Winter hochhebt, der, sage ich mal, so über 30 Zentimeter groß ist, kann das sein, dass da drunter in der Mitte direkt auf dem Boden quasi ein Molch zum Beispiel sitzt, Bergmolch oder so, oder Teichmolch, was auch immer, und da überwintert, weil, wir sind wieder beim Begriff Mikrohabitat, in diesen kleinen Stellen ist es in der Regel frostfrei. Also man muss gar nicht so aktiv irgendwo hin, dass man frostfrei ist. Das sollte man nicht denken. Da gibt es auch regionale Unterschiede natürlich, weil bei uns müssten die Tiere auf jeden Fall tiefer, weil hier ist der Boden durchgefroren bis auf einige Zentimeter. Bei euch wieder anders, da ist das ja meistens so, dass maximal der obere Boden so ein bisschen einfriert und so. Also es ist sehr unterschiedlich und deswegen müssen die Tiere auch unterschiedlich tief. Und
wie checken die das
Arten
denn? Also ich kann mir vorstellen, nehmen wir jetzt mal hypothetisch an. Ich nehme jetzt einen Kammmolch und den buddel ich hier aus, warum auch immer ich das tue. Vielleicht Fiebertraum. Und dann fahre ich zu dir nach Bayern und lasse den in Bayern wieder frei.
Es gibt tausend Gründe, warum man das nicht machen sollte.
Es gibt mehr als tausend Gründe, warum man das jetzt nicht tun sollte. Hypothetisches Beispiel, Fiebertraum. Was passiert? Woher weiß der, dass der dann jetzt da mehr buddeln muss?
Kann sehr gut sein, dass der einfach stirbt.
Das glaube ich auch.
Gut. Also es kann gut sein, dass der dann einfach nicht weiß, okay, ich muss so und so tief, sondern der verreckt dann einfach.
Oh nein, dann machen wir das mal besser nicht, ne?
Nee, machen wir besser nicht, genau. Also das ist sehr unterschiedlich. Und wenn man jetzt ein Tier ist wie ein Kammmolch, das jetzt nicht so super graben kann, dann sucht man sich am besten eine Struktur, wo man im Notfall auch tiefer klettern kann. Und das machen die auch. Also wenn sie merken, okay, jetzt wird's hier langsam mal kalt, dann gehe ich weiter in den Boden rein.
Ja.
Und das geht an einigen Stellen ganz gut. Also gerade wenn man irgendwie so in einer Legesteinmauer, ist dann immer ein kleines, schönes Beispiel, auch aus dem Garten raus. So, da kann man halt immer tiefer in die Mauer. Oder beim Salamander wäre es zum Beispiel, die leben ja ganz gerne mal in diesen Buchenhöhlen, ne, an den Wurzeln, wenn die so Höhlen bilden oder in Nagerbauten, dass man halt immer tiefer rein kann. Das ist schön. Vorteil ist natürlich, wenn man sich das selber graben kann. Ne? Mhm. Also beispielsweise die Kreuzkröte oder ich glaube, der Profi darin ist die Knoblauchkröte, die haben wirklich so Schaufeln an den Hinterbeinen, dass die richtig sich senkrecht in den Boden graben können. Und das ist natürlich einfach. Die sagen, okay, mir wird langsam kalt am Kopf, ich gehe noch mal 10 Zentimeter tiefer. Ja. Da habe ich meine Ruhe. So. Dementsprechend, ja, da gibt es viele verschiedene Strategien und Orte, wo die eben überwintern können. Und was man vielleicht auch sagen kann, die Überwinterungsorte sind bei vielen Arten nicht so weit weg vom Fortpflanzungsgewässer, weil die natürlich im Frühjahr schnell dahin wollen, um sich fortzupflanzen. Mhm. Heißt, da kann man vielleicht auch sagen, ja, ein Strukturreichtum ist wichtig, dass die eben, dass das auch ermöglicht ist, dass die wirklich nah am Überwinterungsquartier überwintern, sich auch fortpflanzen können.
Also nicht immer alles schön aufräumen.
Genau. Also gerade auch
und
im Garten, ne?
Keine Steine stapeln, bitte.
Ja.
Bitte nicht.
Ja,
mach das auch nicht. Auch nicht ja. Für Instagram. Keine Steine stapeln. Keine, also vielleicht hat es vielleicht noch nicht jeder mitbekommen. Keine Steine stapeln, bitte. Danke.
So.
Jetzt können wir weiter.
So. Ja. Jetzt war das Beispiel im frostfreien Raum überwintern. Jetzt gibt's noch das Beispiel, ich überwinter im Frost.
Mhm. Ja, da
kannst
haben wir ja.
Kannst du dir vorstellen, wo das wichtig ist?
Wo?
Ja, wo? So geografisch gesehen.
Sibirien.
Richtig, ist genau richtig.
Wirklich? Ist es auch Sibirien?
Ja, ist genau
nein.
Richtig.
Also, guck mal, da habe ich den Pfeil genommen und in die Mitte. Zack.
Aber eben auch, weil, also ne, oben in der Taiga halt, in diesen Permafrostböden und ganz im Norden, auch Nordamerika nehme ich da mit rein, da ganz im Norden, wo es wirklich viel gefroren ist, da leben auch Amphibien. Und die haben sich einen anderen Trick einfallen lassen, weil ja, da frostfrei im Winter, ja, nice try.
Nennen wir es Trick einfallen lassen und nicht evolutive Prozesse.
Ja, gut. Genau.
Ja, machen wir das.
Genau. Die Tiere, also da gibt's ein paar Arten, die das eben gut können, die frieren tatsächlich ein.
Das ist ja so verrückt.
Das ist total das ist abgefahren.
Ja, das dürfen wir
nicht sagen.
Wie machen
sie das und überleben sie das? Wie bitte?
Niklas.
Was?
Du kennst doch bestimmt diese verrückten Leute, die ihr ganzes Leben so verlängern wollen und sich dann einfrieren lassen und dann irgendwie in 30 Jahren sich wieder auftauen lassen wollen.
Ja, das dürfen wir dir
nicht erzählen, dass das geht. Aber die sind ja auch
geht,
nicht wechselwarm.
Es ja, geht auch nur, wenn du ganz spezielle Tricks drauf hast. Weil was passiert, wenn wir uns jetzt einfrieren würden?
Ja, dann sind wir tot. Aber diese Leute, die da wird es ja auch ausgetauscht. Ne? Also das Blut wird ja noch mal irgendwie anders, ist ja noch mal eine andere Flüssigkeit irgendwie. Damit der Körper, also die ganzen Zellen ja eben nicht absterben.
Ja, genau.
Weil das würde ja bei uns passieren.
Bin ich hinauf. Danke, kannst du es jetzt noch mal ohne Quatsch erklären, was auf zellulärer Ebene passiert?
Das ist
passiert?
Kein Quatsch, das wird ja passieren. Also das passiert ja.
Ja,
das
genau,
ist
deswegen
ja,
erzähl es mal.
It's actually.
Ja, genau. Erzähl
ja, also
mal,
bei uns
was mit einer Zelle passiert.
Die sterben. Die sterben.
Ja,
ab.
Die platzen.
Die platzen.
Die Zellen platzen, weil die
kaputt.
Ja. Die sind kaputt danach.
Ja.
Zellmembran reißt.
Ja.
Fertig.
Nicht die Zellwand. Ganz wichtig, die Zellmembran.
Die Zellmembran reißt. Und deswegen überleben wir das nicht.
Hast du das schon mal gehabt, Biologieklausuren? Bei der Hautzelle, wenn da jemand Zellwand dran geschrieben hat?
Nee.
Nee? Ich war ja mal an der Uni Köln, war ich Dozentin für Biologie für Mediziner. Und da haben wir sowohl Hautzelle als auch Zwiebelzelle gehabt, ne, für Unterschiede, bla bla, Vakuole, dies, das, you know. Und dann hat man da öfter mal Klausuren, wo dann an der Zellmembran bei der Hautzelle Zellwand stand. Das nicht machen, wir haben keine Zellen, haben wir nicht.
Nein, also im Gegensatz zu uns können die quasi das Einfrieren in gewisser Weise kontrollieren, denn bei uns findet sich ja Wasser in den extrazellulären Räumen, also in den Räumen zwischen den Zellen findet sich Wasser, das würde bei uns zufrieren. Bei denen passiert es nicht, weil sie das Wasser verlagern in ihre Zellen hinein und da sogenannte, pass auf, das Wort ist schwierig, Kryoprotektanten einlagern. wie zum Beispiel Glucose oder Glycerol, und dadurch eben verhindern, dass sich Eiskristalle bilden, die eben die Zellmembran zum Platzen bringen.
Alle Leute, die E-Zigarette rauchen und flüssiges Liquid dabei hatten bei minus 10 Grad, werden feststellen, dass das da auch immer noch nicht gefroren war. Es wurde dickflüssiger, aber es war nicht durchgefroren.
Genau. Also, mit Hilfe dieser Hallo, hier ist Niklas nochmal aus dem Schnitt. Ich habe mich bei der Erklärung mit den Kryoprotektanten etwas verhaspelt und deswegen vielleicht hier nochmal eine kurze und genauere Erklärung, wie das Ganze abläuft, damit es auch jeder versteht und auch richtig ist. Kryoprotektanten erhöhen die Konzentration gelöster Stoffe in und um die Zelle und verändern somit eben auch die Eigenschaften des Wassers. Sie senken zum Beispiel den Gefrierpunkt, aber verändern auch die Eigenschaften, wenn es um Kristallbildung beim Einfrieren geht. So helfen zum Beispiel dabei, dass nicht so große Kristalle entstehen, die eben der Zellmembran schaden können. Wie läuft das jetzt schrittweise ab? Also unter 0 Grad gibt es den Gefrierreiz. Es bilden sich erste Eiskristalle im extrazellulären Raum. Und diese Eiskristalle entziehen eben auch der Umgebung Wasser, heißt, das Wasser strömt osmotisch aus den Zellen heraus, sodass die Zellen ja mehr oder weniger trocken fallen und sich zusammenziehen. Und so wird eben eine intrazelluläre, also innerhalb der eigentlichen Zelle, wird eine Eisbildung vermieden. So heißt, wir haben außerhalb der Zelle Eis, aber innerhalb nicht. Dementsprechend kann ganz viel von dem Körperwasser einfrieren, ohne dass das Tier bzw. der Organismus an sich Schaden nimmt. Dabei ist eben der Stoffwechsel so weit runtergefahren, dass manche Autoren auch davon reden, dass das Tier eigentlich funktionell mehr oder weniger tot ist, aber strukturell eben erhalten bleibt. Und sobald es dann auftaut, wird erst das extrazelluläre Eis aufgetaumt. Das Wasser kann wieder in die Zellen einströmen. Die Kreisläufe fahren wieder hoch, die Atmung setzt wieder ein und das Tier ist quasi wieder am Leben. Und dann werden auch diese Kryoprotektanten eben wieder abgebaut, damit alles seinen gewohnten Gang gehen kann. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen klar. Heißt, im Endeffekt, einige Amphibienarten können einfrieren, wie zum Beispiel der Waldfrosch, Rana sylvatica, der kommt aus Nordamerika. Und sobald das quasi eisige Temperaturen herrschen, beginnt rasch ein Abbau von Leberglykogen, wodurch große Mengen von Glucose ins Blut gelangen und ins Gewebe abgegeben werden. Und das dient eben beim Waldfrosch als Kryoprotektant. Bald habe ich das Wort. Und kann tatsächlich 70% des Körperwassers bei diesen Fröschen gefrieren, ohne dass der Frosch dabei stirbt. Das finde ich schon ziemlich krass. Bis minus 16, minus 18 Grad überleben. Und eine andere Art, weswegen Sibirien auch richtig war, ist der sibirische Salamander oder wie heißt er dann noch? Ja, Salamandrella kaiserlingi, das ist der wissenschaftliche Name, der hat das Ganze auf die Spitze getrieben, der kommt eben aus der Tundra, die ersten Vorkommen sind eben gar nicht so weit von Finnland weg, aber immer noch recht weit, und zieht sich eben über Sibirien, wie der Name schon sagt, sibirischer, heißt der nicht Querzahnmolch? Keine Ahnung. Salamandrella kaiserlingi eben.
Ja, genau. Der. Und der, hätte ich jetzt auch gesagt, lag mir auf der Zunge, Niklas.
Der kann eben, ohne Probleme Temperaturen von minus 35 bis minus 40 Grad wegschicken. Manchmal, also experimentell wurde das getestet, der überlebt sogar minus 55 Grad.
Ich möchte mit dir übrigens nie Galgenmännchen Amphibien Edition spielen. Möchte ich mal kurz anmerken.
Und das Krasse ist bei der Art auch, die braucht das tatsächlich, um sich fortzupflanzen.
Hä?
Wenn du den, also es gibt Leute, die den zu Hause halten und
die müssen den in die Gefriertruhe packen.
Wenn du den nicht in die Gefriertruhe packst, über den Winter, über gewisse Monaten, dann legt der keine Eier.
Das ist ja Wahnsinn.
Was ich extrem witzig finde. Und
aber das hat man ja häufiger, ne? Dass manche Pflanzen brauchen ja auch den Frost. manche ja. Pflanzen brauchen ja auch hier diese, ich habe leider den Namen vergessen, können wir auch mal eine Folge zu machen, finde ich mega spannend. Die brauchen Brände.
Ja.
Das ist auch verrückt, ne? Man denkt immer so ein Waldbrand. Ja. Klar, in der Menge.
Ne, die Mammutbäume.
Also, ne? So, wir sind uns einig, Klimakrise schlimm und Waldbrände in dem Ausmaß auch gar nicht gut. Aber manche Pflanzen brauchen
es. Gibt auch Leute, die das anders sehen.
Ja, ja. Ja, aber das ist ja wirklich der dumme Teil. Also, das ist ja wirklich der geringste Teil.
Nein. Für Biodiversität, Brände und so, regionsweise sehr förderlich.
Ja, klar. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Ne? Ja. Also manche Pflanzen brauchen das.
Ja, nicht, also ja, da machen wir mal vielleicht eine eigene Folge zu. Das Thema ist sehr kompliziert und sehr, ist einfach sehr
spannend.
Spannend und umfangreich.
Ja.
Aber ja.
Schade, dass wir da im Studium nie so richtig drüber geredet haben, nur dass es das gibt.
Ja, ist eher so Landschaftsökologie-Themen. Ne? Ja. Man hat das halt mal kurz bei den Pflanzen angeschnitten, so Thema Mammutbaum, wo das dann irgendwie öfter passiert und die dann auch was wo man Feuer zur Keimung braucht und sowas. War das Mammutbaum, meine ich.
Weiß ich nicht.
Irgendeine Kiefernart da. Irgendeine Kiefernart war das.
Siehst du? Guck mal, so wenig haben wir das behandelt. Wir wissen es einfach nicht.
Ja.
Aber es war, es hätte ich echt spannend gefunden.
Es ist auch spannend, aber es ist eher halt auch so ein Landschaftsökologie-Thema, was man ja bei uns nicht so mäßig behandelt hat. Genau. Jetzt bin ich eigentlich auch schon am Ende. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Strategien, wie Amphibien an ihr Ziel kommen. Und wie Amphibien überwintern können. Manchen ist das einfach egal. Die sagen einfach, ich lasse mich einfrieren. Ich komme damit klar. Wie Salamandrella, Kaiserlingi.
Wie und gesagt, Geigenmännchen Edition mit dir. Mach ich nicht. Aber es wäre schon mal witzig, ne?
Man könnte es ja mit Vögeln machen.
Ja.
Das geht.
Ja.
Also deutsche Namen.
Ja, wobei die anderen, ich werde immer besser, aber ich glaube, Geigenmännchen würde ich haushoch verlieren.
Ja.
Ich nehme den Truthahngeier, so nämlich.
Okay, ich würde dir sagen, wir haben es.
Nee, die halbe Stunde jetzt haben wir auch wieder geschafft, so.
Ach du Scheiße. ja.
Das ist unser Dauerbrenner, Niklas.
Gut.
Ja, schön. Tolles Thema. Finde ich gut. Und ich hoffe, nächste Woche bringst du uns wieder ein Amphibienthema.
Ja, auf jeden Fall. Das hat auch einen Grund.
Ja, wir gehen ja jetzt auch ins Frühjahr. Das heißt, es wird ja jetzt auch immer spannender.
Es wird jetzt immer spannender. Ja. Und wir haben ja einige Amphibienarten bei uns. Und ich glaube, bis ich mit denen durch bin, haben wir dann auch Sommer. Deswegen kann man damit jetzt auch schon mal anfangen.
Wird Zeit. Genau. Es wird Zeit.
Okay, alles klar.
Sehr gut, Niklas. Ich wünsche dir was. Bleib auf jeden Fall gesund.
I try.
Ja, Welle geht rum. Und ist gar nicht cool.
Genau.
Und ihr auch. An die Leute, die krank sind, werdet schnell gesund. Ich fühle das. Und an die Leute, die noch gesund sind, werdet nicht krank. So.
Ja. Und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche.
Genau.
Bis dahin.
Gut.
Tschüss. Tschö.